Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeug, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina, neben mir sitzt Leni.
Hallo.
Und heute sind mit dabei die Kim Theissen und der Karl Bernhard von Heusinger.
Hallo.
Hi, ihr beiden.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Möchtet ihr euch trotzdem noch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also es ist immer gut, finde ich, wenn man so vorangestellt, wenn man mit Mann und Frau hier ist, dann muss man nicht immer sagen, wer spricht, weil ich habe schon mal gehört quasi so, dass ein paar Menschen irritiert waren, wer jetzt genau gesprochen hat. Genau, also ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion in Koblenz und auch Sprecherin für Demokratie und Antifaschismus, womit wir uns ja auch heute befassen wollen.
Ja, Kim, und ich bin Landtagsabgeordneter, unter anderem Sprecher für Demokratie, aber auch für Innen- und Rechtspolitik und parlamentarischer Geschäftsführer.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir steigen direkt wieder bei unserer Schnellfragerunde ein.
Ach so, ich bin auch Stadtratsmitglied natürlich.
Und, nicht vergessen.
Auch im Stadtrat Sprecher für Demokratie.
Stimmt, genau, da sind wir zusammen.
Das teilen wir uns im Stadtrat.
Okay, jetzt aber die Schnellfragerunde. Okay, wie sieht's aus? Räumt ihr die Spülmaschine lieber ein oder aus?
Ein.
Ich auch ein.
Echt?
Ja. Das ist irgendwie. Also bei ein, dann räumt man so seinen Dreck weg und bei aus muss man. Also aus ist irgendwie nerviger. Ich
weiß, ja, muss man Schränke aufmachen und so.
Das räumt ihr sie denn wenigstens aus oder nehmt ihr quasi aus der Spülmaschine, aus der sauberen, die Teller und esst direkt da drauf?
Beides, würde ich sagen.
Kein Kommentar.
Kommt drauf an.
Okay, belassen wir es dabei.
Nächste Frage.
Ab wann sollte Lebkuchen im Supermarkt verkauft werden? Beziehungsweise ist jetzt schon zu früh?
Ich würde sagen ganzjährig.
Ja, danke, Kim. Ich auch. Ganzjährig,
okay. Wer oder welcher Bundesminister oder welche Bundesministerin wärt ihr denn gerne? Wenn überhaupt.
Ich glaube, keine. Und wenn ich eins übernehmen müsste, quasi so notgedrungen, weil sich niemand anderes mehr finden würde, dann wäre es vermutlich Familie Frauen.
Also ich glaube, auch wenn die Herausforderungen riesig sind, wäre ich, glaube ich, gerade gerne Verkehrsminister. Weil da könnte man
da bräuchten wir jemanden, ja.
Verändern, definitiv.
Aber es ist schon, also Bundesminister zu sein, ist, glaube ich, ein harter Job.
Mhm. Gerade momentan, ja.
Naja. Wer oder was inspiriert euch, jeden Tag weiterzumachen?
Ich würde sagen, also nicht unbedingt wer, aber was, nämlich die Tatsachen, dass es noch ganz, ganz viel zu tun gibt.
Ja, ich glaube, zum einen meine Kinder und zum anderen habe ich so ein, aus mir heraus kommt das irgendwie, keine Ahnung.
Du hast einen Drang.
Ja, ich habe so einen Drang.
Okay. Ja. Hat sich denn jemals einer eurer Neujahrsvorsätze etabliert und wenn ja, welcher?
Ich habe regelmäßig keine, deswegen kann ich das nicht beantworten. Ich gehe in jedes Jahr quasi genauso rein wie vorher und denke mir jetzt nicht so, aber jetzt ist, muss ich was ändern, sondern das kommt wahrscheinlich eher so unterjährig. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich da was nur wegen einem neuen Jahr schon mal etabliert habe.
Also ich kann sagen, ich habe die nach 2 Tagen vergessen, damit ich nicht weiß, dass ich sie nicht einhalte.
Das ist auch eine gute Strategie. So, aber wir haben heute unsere 2 SprecherInnen für Demokratie aus Koblenz hier. Und deswegen würde ich direkt mal fragen, bei der Kommunalwahl im Juni hat die AfD in Koblenz 10,5% erhalten. Das sind fast 4% mehr als bei der Wahl davor. Wie erklärt ihr euch das und welche Lehren habt ihr für euch daraus gezogen?
Also ich glaube erstmal, wie ist das zustande gekommen? Wir hatten natürlich in den letzten Jahren extrem schwierige Zeiten, viele Krisen, die aufeinander gekommen sind und gleichzeitig mit der AfD eine Partei, die sehr, sehr einfache Antworten gibt auf Probleme, die komplex sind und deswegen sind die Antworten meistens auch, also immer nicht adäquat, aber die schüren natürlich Ängste und das ist eine Sache, wo sich Menschen verunsichert fühlen und dann halt auch in die Arme von Rechtsextremen laufen an der Stelle. Und das ist super schade. Ich glaube, dass auch die Entwicklung, dass demokratische Parteien Teile der Rhetorik übernommen haben, dazu beigetragen hat, dass die AfD diesen Zulauf überhaupt haben konnte. Weil wenn man sich überlegt, wir haben jetzt irgendwie 2 Parteien, die undifferenziert ständig über das Thema Migration sprechen. Also wenn ich jetzt nochmal den Innenminister der CDU aus Brandenburg aufgreifen kann, der gesagt hat, hat, wir müssen das Asylrecht abschaffen, oder die CDU, die gefordert hat, dass keine Menschen mehr aus Afghanistan und keine Menschen mehr aus Syrien zu uns kommen können, dann sind das natürlich genau diese Forderungen, die die AfD schon sehr, sehr lange hat. Und wenn man dann als verunsicherter Bürger, als verunsicherte Bürgerin vor der Wahl steht und denkt, okay, die sagen das jetzt neuerdings, dann wird's wohl schon vorher gestimmt haben, dann wähle ich im Zweifel das Original, und deswegen glaube ich, sind auch einige konservative Menschen an der Stelle rübergegangen zur AfD.
Ja, du hast schon sehr viel gesagt, Kim, finde ich total gut. Vielleicht noch, welche Lehren man daraus ziehen kann. Also ich glaube, wir sind alle noch auf der Suche nach den Lehren, auch wie wir den Wahlergebnissen auch in Sachsen, Thüringen, Brandenburg begegnen können. Eine Lehre auf Landesebene haben wir gezogen, nämlich, dass wir gemerkt haben, wir müssen Lösungen anbieten. Also wir dürfen den Menschen nicht nur was versprechen, sondern wir müssen auch konkret sagen, wo wir was getan haben, und das dann auch den Menschen zeigen, damit die Menschen nicht sagen können, es ist alles schlecht, sondern sie auch sehen, wo die Lösungen sind. Das ist aber unheimlich schwierig, durchzukommen gegen diesen TikTok-Effekt der AfD, gegen diese breite Argumentation gegen eine Bevölkerungsgruppe im konservativen Lager. Ist es unheimlich schwer durchzudringen mit den Themen, die es ja auch gibt. Gibt ja auch viele gute Dinge, die gelaufen sind. Das ist aber sehr schwer momentan, ja.
Ich glaube, so insgesamt hat man in diesen ganzen Debatten einfach gemerkt, wie dolle sich das, was sagbar war, verschoben hat. Also diese ganzen Forderungen, die im Moment halt auch von demokratischen Parteien kommen, wäre man vor ein paar Jahren wirklich geächtet worden, zum Glück, weil das einfach keine Sachen sind, die im demokratischen Diskurs stattfinden sollten. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, dass momentan diese rechten Theorien auch im demokratischen Diskurs stattfinden.
Ja. Ihr seid ja beide im Stadtrat.
Und du auch.
Ja, aber ich werde ja gerade nicht interviewt, deswegen machen wir es mal so. Wie sieht's denn aus? Welche Maßnahmen hat denn der Stadtrat auch vielleicht schon in der Vergangenheit ergriffen, um das Erstarken der Rechten in Koblenz zu verhindern? Beziehungsweise gibt es dann jetzt Pläne, diese angesichts der aktuellen Zahlen zu intensivieren?
Ja, vielleicht, ich will vielleicht mal anfangen, was haben wir für Projekte in Koblenz? Es gibt ja dieses Bundesprojekt Demokratie leben, und wir hatten in diesem Jahr eine Demokratie, wie nennt man es, nicht Kongress, sondern
Woche der Demokratie.
Woche Demokratie, nee, aber diese Einführung in diese Woche der Demokratie, wo alle demokratischen Institutionen und Vereine und so zusammengekommen sind und mal geguckt haben, was können wir in den Wochen der Demokratie tun. Darüber hinaus gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Veranstaltungen rund um Demokratie. Ich war vor 2 Tagen auf einem Demokratiekongress der Uni Koblenz, wo ganz viele SchülerInnen zusammengekommen sind, um über Demokratie und demokratische Beteiligung zu sprechen. Heute war der Demokratietag Rheinland-Pfalz in Ingelheim, wo ich auch war, wo auch wieder ganz, ganz viele junge Leute über Demokratie und wie können wir mitbestimmen, mitgestalten, gesprochen haben. Und ich glaube, das ist das gar nicht mal so auf den Stadtrat fabriziert, sondern ich glaube, alle gesellschaftlichen Gruppen sind dazu jetzt aufgerufen, solche Veranstaltungen zu machen. Wir machen das auch in der Landtagsfraktion, um eine große Beteiligung herbeizuführen und damit eben auch zu erreichen, dass alle Menschen mitreden können und auch demokratisch entsprechend handeln können.
Ja, ich würde vielleicht nur noch ergänzen quasi, also wir hatten beim letzten Stadtrat auch nochmal eine große Anfrage zum Thema Demokratie und haben auch quasi genau das gefragt, wie viel Mittel sind reingegangen in die Demokratiestärkung von der Stadt, und da ist eben dieses Programm Demokratie leben ganz, ganz groß gewesen. Und wir hatten das natürlich auch generell im letzten Stadtrat, dass das Programm weitergeführt werden soll. Also das war quasi auch eine Entscheidung des Stadtrates, dass man gesagt hat, okay, wir fördern hier Projekte, die der Demokratiestärkung dienen und halt gegen Extremismus sind. Und das war ja auch ursprünglich, als es das noch nicht gab in Koblenz, auch mit eine grüne Forderung, dass sowas stattfindet in Koblenz. Und da muss man sagen, also die Kommune ist tatsächlich schon eingebunden auch. Es gibt eine Bundesförderung, aber die Kommune stellt das Personal. Also das ist quasi diese Ratsentscheidung, die dahinter steht, und das ist auch eine tolle Entscheidung, die von allen demokratischen Fraktionen auch mitgetragen wurde.
Okay, wenn die Kommune sich schon gegen Rechtsextremismus einsetzt, da kann man ja mal fragen, wie weit ist denn die rechte Szene hier in Koblenz verbreitet oder wie groß ist es hier?
Ja, ich glaube, leider rund um die AfD sehr groß, ne? Also wir hatten jetzt im August ja dieses Netzwerktreffen von rechtsextremen Verbänden, von rechtsextremen Personen hier in Koblenz, was Joachim Paul, der Landtagsabgeordnete und Stadtratsmitglied der AfD auch organisiert hat. Und das ist natürlich so, dass man wirklich sieht, in Koblenz treffen sich strukturiert rechtsextreme Menschen, um sich zu vernetzen. Presse war ausgeschlossen da. Es gab dann, es war ja am Tag des CSD, es gab noch einen Vorfall, wo eine rechtsextreme Person eine Transperson angegriffen hat. Also es ist tatsächlich leider so, dass wir in Koblenz eine starke rechtsextreme Szene haben, die auch organisiert wird von Joachim Paul.
Ja, und ergänzend, Joachim Paul ist schon eigentlich abgestraft worden von der AfD mit dem Ämterverbot, weil er mit rechtsextremen Gruppierungen, beispielsweise der Revolte Rheinland, das ist eine rechtsextreme Gruppierung, ein Ableger von der sogenannten Identitären Bewegung im Rheinland, zusammenarbeitet. Es gibt eigentlich ein Zusammenarbeitsverbot mit genau diesen rechtsextremen Gruppierungen. Da schert sich Joachim Paul einen Dreck drum und die AfD wiederum nimmt es zur Kenntnis. Er hat da nichts zu befürchten in der AfD, was einfach zeigt, dass die AfD nicht nur mit irgendwie sympathisiert mit diesen Gruppen, sondern dass die AfD einfach durchdrungen ist von rechtsextremen Gruppierungen und das auch offen zeigt.
Und auch nochmal zu diesem Netzwerktreffen. Also Joachim Paul hat die Einladung entgegengenommen über seine Landtags-E-Mail-Adresse. Also er hat das nicht mal, er hat dann quasi in der Öffentlichkeit so gesagt, er macht das als Privatperson, aber nein, er hat das die Einladung angenommen über seine Landtags-E-Mail-Adresse und damit hat er das strukturiert über Kanäle der AfD gemacht. Und das zeigt halt ganz, ganz deutlich, die AfD ist nicht irgendwie am Rande dieser rechtsextremen Strukturen, sondern sie ist eine Struktur, die wirklich ganz, ganz deutlich dazu dient, das auch zu vernetzen. Und außerdem, dort ist ja eben auch schon mal Ämtersperre von Joachim Paul angesprochen, eine Sache fällt mir da auch noch ein, zum Beispiel die Proteste, die es Anfang des Jahres gab, bezüglich dieses Treffens in Potsdam mit Martin Sellner über Remigration. Genau dieses Treffen hat auch in Koblenz stattgefunden. Genau zu so einem Treffen hat Joachim Paul vorher Vorträge in Koblenz von Martin Sellner hier veranstaltet. Also man sieht wirklich genau diese bundespolitischen Themen, die man dann von irgendwo hört, die finden leider auch in Koblenz statt.
Und Joachim Paul sitzt ja auch im Stadtrat.
Ja.
Genau, der sitzt auch im Stadtrat, der sitzt auch im Landtag. Und vielleicht, um eine Landesperspektive zu geben, ich glaube, da haben wir hier in einem Podcast auch schon mal drüber geredet, über das sogenannte Rhein-Hessen-Zentrum. Das ist ein Zentrum von Landtagsabgeordneten und anderen rechtsextremen Gruppierungen, was zunächst in Mainz und jetzt im Mainz-Bingener Raum verortet ist und wo genau die gleichen Netzwerktreffen nur mit anderen Personen stattfinden, sodass quasi diese Vernetzung der rechtsextremen Bewegungen mit der AfD in Rheinland-Pfalz mittlerweile sehr, sehr stark ist und Rheinland-Pfalz einer der Hotspots ist für diese Vernetzung der AfD in die rechtsextreme Szene hinein. Das ist natürlich wirklich schlimm und ja, da müssen wir was gegen tun.
Also was kann man die nicht irgendwie, weiß ich nicht, kann man das nicht verbieten?
Das ist ja eine Forderung, die generell laut wird und da hattest du, Kai Bernhard, ja zum Beispiel auch auf dem letzten Landesparteitag einen Antrag zu beschlossen oder nicht beschlossen alleine, aber gestellt und der Antrag wurde beschlossen. Also die rheinland-pfälzischen Grünen haben sich ja sehr, sehr stark auch dafür ausgesprochen zu sagen, die AfD ist rechtsextrem und rechtsextreme Parteien, die unsere Demokratie gefährden, die gehören verboten.
Genau. Ja, sehe ich genauso. Es ist halt nicht so leicht. Das Parteienverbot ist quasi das letzte Mittel in der Demokratie, um die Demokratie zu schützen. Deswegen muss man sehr genau hingucken, weil es kann natürlich auch scheitern, so ein Verfahren. Und das wäre natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD. Und von daher muss man das genau vorbereiten, die Beweislage herstellen. Aber in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen ist die AfD schon gesichert rechtsextrem. In Rheinland-Pfalz meines Erachtens auch.
Was versucht denn unsere Fraktion vielleicht dem entgegenzustellen zurzeit und in den nächsten Wochen, Monaten und vor allem in der nächsten Ratsperiode?
Also zum einen glaube ich, wenn man so die letzte Ratssitzung verfolgt hat, dann hat man gesehen, dass wir wirklich sehr, sehr laut auch gegen den ganzen Mist, der aus dieser Ecke kam, uns stark gemacht haben und wirklich laut gegen wirklich diesen ganzen Menschenhass, der da auch rauskommt. Und egal bei welcher Vorlage, da wundert man sich wirklich, also egal worum es geht, immer ist das Problem Migration irgendwie. Und das wundert einen dann schon, wenn es so einfach eine komplett andere Vorlage ist, wie zum Beispiel die Zweckentfremdung von Wohnraum. Da hat die AfD ja zum Beispiel auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund gehetzt, obwohl da überhaupt keine Grundlage zu war. Und da waren wir sehr, sehr laut dagegen. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall die lautesten. Und dann nichtsdestotrotz muss es ja natürlich auch so konkrete Sachen geben. Wir haben uns in der Vergangenheit zum Beispiel immer dafür eingesetzt, dass Straßennamen, die historisch belastet sind, geändert werden. Das ist auch ein Thema, was uns weiterhin beschäftigt. Dann hatten wir ja, wie gesagt, schon diese große Anfrage, um einfach zu gucken, wie ist der Stand, was können wir als Stadtverwaltung oder als Stadt Koblenz noch machen. Jetzt vor 2 Wochen haben nochmal Planspiele auch mit einer Schule stattgefunden. Da war ich auch, wo es dann quasi auch so darum ging, wie laufen demokratische Prozesse ab. Und ich glaube, das sind wirklich so Projekte, die super wichtig sind, die wir weiter verfolgen müssen und wo wir als Grüne auch immer dahinter stehen und uns engagieren werden, dass sowas läuft und auch nah an die Menschen kommt.
Demokratie zum Anfassen direkt.
Ja, genau.
Und man muss sie inhaltlich stellen. Also die AfD geht im Stadtrat, im Landtag, im Bundestag immer so vor, dass sie irgendwas pauschal behauptet. Vielleicht noch unterlegt mit, die New York Times sagt oder es gibt ein Gutachten dazu und man muss es konkret auch einfach widerlegen. Sowohl in Stadtratssitzungen als auch in Landtagssitzungen, weil das ist so funktioniert Populismus, so funktioniert diese Vereinfachung. Ich habe einen wissenschaftlichen Beleg, Klammer auf, der nicht existiert, Klammer zu, und deswegen sind die Ausländer schuld. Und man muss das dann konkret widerlegen. Das ist mühsame inhaltliche Arbeit, aber die müssen wir uns machen, weil nur auf die AfD zu zeigen und sagen, sie ist rechtsextrem, das haben wir jetzt gemerkt in den letzten Malen, das reicht nicht.
Und wie geht man im Stadtrat miteinander um?
Also meinst du jetzt generell oder mit der AfD? Weil mit der AfD,
Also wenn man sich auf den Gang trifft.
Nichts, nein, kein, also ich tatsächlich, also ich wurde schon angesprochen, aber ich mache immer Kopf runter und gehe weiter, weil ich auch so denke, also nee, ne?
Smalltalk muss auch nicht sein. Ja,
also ist, glaube ich, das Gute immer, mit Rechtsextremen redet man nicht, die Regel gilt immer.
Ist so, auf Landesebene auch, zumindest mache ich das so, ja.
Vielleicht nochmal auf den dann Stadtrat und die Zusammenarbeit zurückzukehren. Wie sieht das denn aus? Herrscht unter den demokratischen Parteien dann ein Konsens, keine Zusammenarbeit mit der AfD zu leisten und eine Brandmauer sehr strikt aufrechtzuerhalten?
Ich glaube, das kommt auf die demokratische Fraktion an tatsächlich. Also da gibt es schon eine unterschiedliche Auffassung, was die Brandmauer genau ist. Im Gleichstellungsausschuss hatten wir es jetzt tatsächlich, dass Joachim Paul, der sich als Queerbeauftragter beworben hat, eine Stimme mehr hatte als die AfD-Ausschussmitglieder hat, was bedeutet, eine demokratische Fraktion, ein Ausschussmitglied muss Joachim Paul gewählt haben. Und das ist natürlich ganz, ganz klar kein Einhalten der Brandmauer, ne? Aber es ist trotzdem so, dass wir große Anstrengungen auch nochmal geben müssen, mit den Fraktionen ins Gespräch zu kommen und zu gucken, dass wir wirklich ein Verständnis darüber bekommen, dass wir jetzt auch gefragt sind, in mehr Dialog zu gehen, damit eben solche Situationen nicht passieren. In der Vergangenheit hat man leider, ich glaube gerade bei der FDP, die hat schon ein paar Mal bei Anträgen von der AfD auch zugestimmt und sowas. Und das sind natürlich Sachen, die für uns ganz, ganz klar überhaupt nicht gehen. Aber das ist dann halt dieses, wie geht man mit der Brandmauer um? Was ist die Brandmauer für einen? Und das ist, glaube ich, was insgesamt nochmal im Koblenzer Stadtrat auch Dialog bedarf.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist auch nochmal zu erklären, warum wir das machen. Weil es ist ja nicht so ein Prinzip, die sind doof, wir stimmen den Anträgen nicht zu, sondern es ist so, die Geschichte hat gezeigt, dass durch Erfolge rechtsextreme Parteien größer werden. Durch Erfolge haben sie noch mehr Argumente ihren potenziellen WählerInnen gegenüber zu sagen, wir sind die Guten. Und diese Argumente führen dann dazu, dass sie immer mächtiger werden und führen dann dazu oder führten 1933 dazu, dass sie die Macht ergriffen haben. Und das war quasi im Ergebnis das, was in der Weimarer Republik vorher gelaufen ist, nämlich so eine Art Zusammenarbeit oder mal so. Und deswegen müssen wir da sehr strikt sein. Und es ist einfach auch aus der Geschichte und auch aus der Geschichte jetzt nach dem Krieg bekannt, dass die konservativen Parteien einfach mehr dazu neigen, zu sagen, naja, die können ein bisschen mehr Luft haben. Und unsere grüne Haltung ist da sehr klar. Und es liegt natürlich auch an uns dann, die Konservativen zu überzeugen, dass das kein guter Weg ist.
Was sagt ihr denn zu dem Argument, naja, die AfD ist ja demokratisch gewählt?
Also da hatte auch Uli einen tollen Beitrag in der letzten Ratssitzung, weil es ja nicht automatisch heißt, wenn man demokratisch gewählt ist, dass man demokratische Werte auch hat. Und das ist halt eben bei der AfD ganz klar der Fall. Die ist demokratisch gewählt. Ja, Menschen haben sie legitimiert, in den Räten zu sitzen, im Landtag zu sitzen, in den Parlamenten zu sitzen. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch antidemokratische Ziele hat. Und das ist halt bei der AfD so. Die möchte unsere Demokratie aushöhlen aus dem Zentrum der Demokratie. Und das ist wirklich das Brandgefährliche an der Sache. Und deswegen mit der AfD kann man nicht zusammenarbeiten, auch wenn sie demokratisch gewählt ist.
Welche Rolle spielen denn Stadträte oder Personen der Öffentlichkeit bei der Abgrenzung gegen die AfD, also so öffentlichkeitswirksam?
Spielen eine sehr große Rolle. Also es gibt immer wieder PolitikerInnen, zum Teil auch bekanntere PolitikerInnen, die sich dann gut verstehen mit irgendeinem AfD-Politiker und das wird wahrgenommen. Und in dem Moment, in dem das wahrgenommen wird, in dem man auf öffentlichen Veranstaltungen miteinander redet, sich freundlich begrüßt, sie in irgendeine Gesprächssituation einbindet, sagen andere auch, ah, das ist ja gar nicht schlimm oder der ist ganz nett. Also auch da ist natürlich eine Abgrenzung wichtig. Ja, und da geht es gar nicht darum, das hört man auch oft, ja, das ist ein netter Kerl, der kommt auch aus dem, der ist bei mir im Sportvorstand vom Sportverein oder so, darum geht es gar nicht. Sonst geht darum, dass man die politische Haltung mit dieser Abgrenzung auch klar macht, auch im öffentlichen Leben. Deswegen bin ich da ganz klar, das ist natürlich, ich sag mal, zum Teil gegen meine gute Kinderstube, weil ich natürlich so erzogen bin, erstmal allen Menschen nett gegenüber zu sein, aber es hilft nichts.
Also ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, dass indem man die Menschen einbindet, die ganz klar rechtsextrem sind. Ne? Also man kann einfach nicht mehr davon reden, dass es eine normale Partei ist, weil über alle anderen Fraktionen hinaus, ne, egal welche Meinung dann da vertreten wird und egal wie blöd ich die finde oder sowas, immer kann man in den Dialog treten. Und bei der AfD ist es einfach anders, weil die unsere Demokratie angreift. Und deswegen muss man gucken, dass man sie nicht normalisiert. Und das macht man eben genau, indem man sie einbindet in persönliche Sachen, in denen man, keine Ahnung, sagt, ja, es ist ja ein netter und der war ja auch da schon mal im Urlaub und da war ich auch und dann geht man darüber ins Gespräch und sowas. Und das normalisiert halt eben auch den Umgang mit der AfD und deswegen ist das insbesondere super problematisch und vor allen Dingen hat man auch so eine gewisse Vorbildfunktion, wenn man eben diese Ämter inne hat, damit auch Menschen von außen sehen, das ist nicht normal, ne? Das ist nicht in Ordnung, sowas zu fordern. Das ist auch nicht Teil des demokratischen Diskurses, sondern das ist was, was wir in unserem Diskurs nicht haben wollen.
Okay. Arbeitet der Stadtrat denn auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, die sich eben gegen Faschismus und für Demokratie einsetzen?
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist wahrscheinlich eher so Parteiarbeit, als es jetzt Fraktionsarbeit ist. Aber die zivilgesellschaftlichen Organisationen haben immer einen engen Draht auch zu Fraktionen, die sich gerade für diese Themen einsetzen. Einfach auch, weil es mal gemeinsame Dinge gibt, die wir zum Beispiel in den Rat reinbringen könnten oder sowas. Also eine gewisse Zusammenarbeit ist dann natürlich da, aber größtenteils würde ich jetzt sagen, ist das Parteiarbeit. Aber zum Beispiel Omas gegen Rechts oder sowas, die sind ja jetzt immer vor den Stadtratssitzungen auch da, und das finde ich zum Beispiel so großartig, ne? Also dass die sich hinstellen und jedes Mal den demokratischen Fraktionen auch ins Gewissen gewisser Weise reden und zeigen, wir wollen keinen Rechtsextremismus bei uns im Rat, und wir wollen auch nicht, dass da irgendeine demokratische Fraktion irgendwie übergeht und die Brandmauer nicht einhält.
Und darüber hinaus gibt es natürlich viele zivilgesellschaftliche Projekte, die wir unterstützen. Also Demokratie leben haben wir ja schon genannt. Aber beispielsweise sind wir Grünen natürlich auch immer auf den Demos von Fridays for Future. Und Fridays for Future ist auch eine gute Initiative gegen rechts. Von daher gibt es natürlich viele Initiativen in dem Bereich.
Wo kann man sich als Bürgerin oder Bürger denn über die aktuelle politische Lage informieren oder sich einbringen, wenn man sich für eine wehrhafte Demokratie einsetzen will, aber jetzt keine Oma ist?
Also auch wehrhafte Omas gibt es, aber sowas von.
Ja, abgesehen von Omas gegen rechts, meinte ich jetzt, aber
ja. Wir sind ja beide, oder wir sind ja alle irgendwie in einer Partei, die sich gegen rechts einsetzt, und ich glaube, das ist das erste Mittel. Und wir haben ja auch als Grüne sehr, sehr viel Zulauf bekommen, weil viele Menschen begriffen haben, aber auch andere Parteien, demokratische Parteien haben Zulauf, weil viele Menschen begriffen haben, dass das Parteiwesen das Wesentliche ist für unsere Demokratie. Und natürlich begrüßen wir jeden Menschen, der gegen rechts ist, bei uns Grünen, aber auch jede andere demokratische Partei ist gut dafür, sich einzusetzen für unsere Demokratie. Und das ist natürlich das erste Mittel. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht wollen. Und dann kann man natürlich Initiativen wie das Klimabündnis, die auch klar gegen rechts sind.
Der DGB oder sowas.
DGB, also
es gibt
genau,
so viele Möglichkeiten, sich entweder so gewerkschaftlich oder halt auch bei den NGOs zu engagieren und dann halt natürlich auch bei den demokratischen Parteien, ne? Also da gibt es wirklich einige Initiativen, die sich ganz, ganz klar in der Vergangenheit immer dem Kampf gegen Rechtsextremismus bekannt haben und auch super aktiv da waren und auch Räume bieten, wenn man sich gerade in diesem Bereich engagieren möchte.
Und wie man sich über die aktuelle Lage informieren kann, ist natürlich sowieso Zeitungen und Internet natürlich sortiert. Aber man kann sich auch jederzeit an uns und an andere demokratische Parteien wenden und mal nachhören, wie ist die Lage. Und wir kriegen ja auch viele BürgerInnen-Anfragen zu einzelnen Themen. Also zu einer Frage, was ist da auf der Rasenfläche oder warum kommt der Baum weg oder wird die Straße jetzt neu gemacht oder nicht? Und das ist natürlich gut, wenn man genau diese Fragen kriegt und auch stellt als BürgerIn und nicht irgendwem glaubt, der mit einfachen Antworten und Lügen vor allen Dingen irgendwie vorgeht.
Wir haben ja auch zum Beispiel einen Stammtisch, wo man gerne vorbeikommen kann und einfach ins Gespräch kommen kann, wenn man was hat, was einem auf der Seele brennt oder sich einfach mal mit uns austauschen will oder so. Ne? Das sind ja auch immer
Donnerstag im Monat.
Ja, ja, und vor allen Dingen kannst du da ohne große Hemmnisse auch Menschen einfach kennenlernen. Ne? Das ist total gut.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass der Kontakt zwischen Parteien und Menschen aus der Zivilbevölkerung im Moment super wichtig ist. Ne? Also das ist auch total wichtig, dass tatsächlich viele verunsicherte Menschen kommen ja auch gerade im Moment auf uns zu mit Themen, und das finde ich total stark, dass Menschen dann sagen, okay, ich bin verunsichert, aber ich höre mir mal die Punkte an und gebe mal eine Anfrage dazu rein oder so, und das begrüßen wir immer und freuen uns, wenn Menschen irgendwie eine direkte Anfrage an die Fraktion, an die Partei oder irgendwie an jemanden, den man kennt, der mal nachfragt, da auch stellt, ja.
Und gleichzeitig ist offensichtlich Demokratie zurzeit auch ein bisschen eine Bringschuld. Das machen wir ja aber auch mit beispielsweise mit unserer Ehrenamtstour. Gehen wir zu diesen ehrenamtlichen Initiativen und sagen, was habt ihr auf der Seele? Und das ist ja auch eine gute Initiative, einfach zu den Leuten mal hinzugehen und zu fragen. Und das lerne ich auch gerade, dass die Menschen das auch erwarten. Und natürlich haben da große Parteien bessere Möglichkeiten, aber trotzdem bemühen wir uns ja auch sehr.
Auf jeden Fall. Also man merkt ja auf jeden Fall, ihr brennt für das Thema. Aber könnt ihr vielleicht noch mal kurz und knapp sagen, warum ihr euch persönlich für das Thema Demokratie und vor allem halt gegen Faschismus einsetzt?
Ich kann das sehr gut sagen. Mein Vater war als Kind noch eingesetzt, also als 14-Jähriger noch eingesetzt, als Soldat im Nazi-Regime. Ich hatte zwei Großväter. Der eine ist als Kriegsgefangener gestorben, weil er im Finanzministerium unter den Nazis für die Nazis gearbeitet hat. Der andere war nicht in der Partei und ist dann später Oberlandesgerichtspräsident geworden, weil er eben nicht in der Partei war und dagegen gehandelt hat. Dadurch habe ich einen familiären Hintergrund, was das ganze Thema angeht und was auch diese Frage angeht. Wie ist damals damit umgegangen? Wie wurde geschwiegen damals, wenn Jüdinnen und Juden am Bahnhof in Celle ankamen, um dann nach Bergen-Belsen verschafft zu werden? Das wurde von meiner Mutter, hat mir das sehr eindrücklich beschrieben, aber auch, wie sie geschwiegen hat. Und ich habe gesagt, das darf nicht wieder passieren.
Ich glaube, bei mir ist so das Thema Chancengleichheit, was mich schon immer bewegt und auch in allen Bereichen bewegt. Und Demokratie ist einfach die Grundlage dafür, dass Menschen die gleichen Chancen haben. Weil man sieht, dass in allen Staaten, die autoritär geführt sind, dass es wirklich regelmäßig weiße Männer bevorzugt werden, christliche Männer in der Regel. Na, also es kommt dann auch auf die Religion, haben wir bei uns auch gesehen, wo jüdische Menschen verfolgt wurden, an. Aber das ist wirklich das Thema, was mich am meisten immer umtreibt. Und ich glaube, dass wir das nur schaffen, dass wir allen Menschen die Chancen ermöglichen, die sie auch verdienen, indem wir unsere Demokratie erhalten. Und im Moment, ich glaube, ich war selten zumindest so nervös. Jetzt kann man sagen, ich bin auch noch nicht so alt, aber in dieser Sache war ich tatsächlich noch nie so nervös, dass ich wirklich dachte, oh, wir sind an so einem Kipppunkt. Und das ist schon so der Grund, warum ich auch einfach so laut zu diesem Thema spreche, weil ich glaube, dass es im Moment einfach ganz, ganz viele laute Stimmen braucht, die Menschen überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist.
Was sind eurer Meinung nach langfristige Strategien und Herausforderungen, die die demokratischen Werte in Koblenz schützen und stärken können?
Indem man wieder echte Probleme der Menschen ins Zentrum stellt und nicht am ständigen Band irgendwie Debatten führt, die die Menschen zum einen nicht betreffen, ne? Also Ricarda hatte das auch einmal gut gesagt mit diesen Bullshit-Debatten, die wir momentan häufig haben, wo dann irgendwie so gesagt wird, das Grillen muss erlaubt bleiben oder sowas und man denkt so, ja, okay, klar, natürlich muss das erlaubt bleiben, aber es will ja auch gerade niemand verbieten, aber dadurch wird halt dieser Anschein erweckt, dass gerade demokratische Parteien irgendwie da irgendwie einen Zwang des Veganismus oder sowas kommen und das ist natürlich so ein Thema, wo ich glaube, wir müssen alle demokratischen Parteien und Fraktionen in die Pflicht nehmen, sich wieder an die Fakten zu halten, weil auch das hat sich verschoben, wenn man dann auch übers Gendern oder sowas spricht, wo man so denkt, irgendwie es gibt keine Partei, die so gefasst von diesem Bann des Genderns ist wie die AfD und teilweise auch die CDU, die es ständig verbieten wollen und alle anderen sitzen da und denken so, lass doch die Leute sprechen, wie sie sprechen wollen. Und das sind, glaube ich, wirklich so Debatten, die braucht es einfach nicht, die brauchen wir im Raum nicht und die lösen auch keine Probleme der Menschen und deswegen bekommen die Menschen auch Misstrauen. Ne? Also wenn sich 3 Monate über das Gendern aufgeregt wird, anstatt dass die Menschen wirklich unter hoher Inflation leben, dass die Menschen sich Wohnraum nicht mehr leisten können, dann sind das auch Punkte, wo die Menschen das Vertrauen in Politik verlieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt einfach die sozialen Fragen, die uns im Moment bewegen, aber natürlich auch die Klimakrise insbesondere angehen, weil die Klimakrise natürlich die Krise ist, die auch die soziale Krise unters Brennglas stellen wird.
Ja, ich kann gar nicht mehr so viel ergänzen, vielleicht aber 2 Punkte. Das eine ist, was in Koblenz schon sehr gut gelaufen ist in diesem Jahr, ist, dass wir die Zivilgesellschaft auf die Straße gebracht haben und dass darf eigentlich keine einmalige Sache sein. Also wir haben vor vielen Jahren Koblenz ist bunt gehabt, eine riesengroße Demo mit 5000 Leuten. Anfang des Jahres hatten wir 7000 Leute auf der Straße. In Koblenz wohnen 110.000. Also ich glaube, wir müssen noch viel mehr den Menschen klar machen, dass wir das, und da die Unruhe, die du hast, Kim, teile ich total, dass wir an so einem Kipppunkt sind und die Gefahr auch sichtbar ist und sichtbar gerade wird in Thüringen und Brandenburg. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir dürfen nicht mehr leichtfertig, das ist das, was du auch sagst, Kim, nicht mehr leichtfertig Diskussionen durchgehen lassen, die nichts mit unserer derzeitigen Situation zu tun haben. Und wir müssen auch allen DemokratInnen klar machen, dass die Zeit zu wichtig ist, gerade momentan, um diese leichtfertigen, in Anführungsstrichen lustigen Diskussionen ums Gendern oder so zu führen. Das können wir einfach nicht mehr akzeptieren zurzeit. Und das ist aber super schwierig, weil das Politikgeschäft funktioniert halt auch zum Teil so, mit viel Show, mit ein bisschen Brimborium und und da muss man einfach dieses Gespür auch immer wieder wecken und natürlich auch stabil gegen rechts auch in der Stadtspitze sein. Da haben wir einen Oberbürgermeister, der da sehr stabil ist. Trotzdem wahrscheinlich aufgefordert ist, manchmal dann noch mal ein bisschen lauter zu sein, als er momentan ist. Da kann man sicherlich auch noch Dinge verändern.
Du hattest es gerade angesprochen, die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wie war denn eure Reaktion auf die Ergebnisse?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Das sind natürlich ganz, ganz schlimme Tage, die wir da erleben. Also zum einen, weil wir erleben, dass vor 5-6 Jahren haben wir erlebt, wir waren schockiert, dass die AfD im Landtag war, dass die AfD 10% bekommen hat. Jetzt ist die AfD in 3 Landtagen stärkste oder in 2 Landtagen stärkste Fraktion. Was heißt das aber auch? Sie stellen beispielsweise den Alterspräsident in Thüringen. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Minderheitsrecht Verfassungsänderungen zu sperren. Sie können gegen eine Auflösung eines Landtages votieren und in dem Moment kann ein Landtag nicht aufgelöst werden. Und wenn es keine Mehrheiten gibt, führt es dazu, dass ein Land unregierbar ist. Das heißt, das hat ganz extreme Auswirkungen, diese großen Mehrheiten der AfD. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Und gleichzeitig ist natürlich unsere Aufgabe auch uns zu fragen, warum haben wir da so schlecht abgeschnitten? Und dieser Diskurs rund um Migration, der ja im Grunde nichts mit den Realitäten vor Ort zu tun hat, hat natürlich dazu geführt, aber wir müssen irgendwie in diesen Diskurs wieder rein als Grüne. Ja. Es klingt ein bisschen so, ich habe keine Ahnung, aber.
Ja, aber es ist im Grunde genommen ja auch das, wie man sich fühlt, ne? Weil man so überschlagen wird von diesen schlechten Nachrichten, die wirklich beängstigend einfach sind, ne? Also, und man muss einfach sagen, auch die demokratischen Parteien vor Ort, also nicht nur wir Grüne, sondern insgesamt, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen für diese Landtagswahl, ne? Und auch so viele Menschen von der Bundespolitik waren vor Ort, so viele Menschen aus den anderen Ländern, ich weiß, aus Rheinland-Pfalz waren so viele Grüne vor Ort und haben Wahlkampf gemacht und haben irgendwie alles dafür gegeben, dass es nicht dazu kommt, dass die AfD Sperrminorität bekommt, ne? Und das ist wirklich einfach bitter. Und das ist nicht nur bitter, dass wir aus 2 Landtagen rausgeflogen sind, sondern es ist bitter, dass wir jetzt die Situation haben, dass die AfD in so einer großen Machtposition ist. Und ich glaube auch, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie machen wir es insgesamt beim nächsten Mal besser? Das sind ein paar Punkte, haben wir ja auch schon angesprochen. Auch im Hinblick jetzt auf Bundestagswahlen nächstes Jahr, ne? Also das sind auch Wahlen, die jetzt nicht ganz so extrem sind, wie es jetzt im Osten der Fall war, aber trotzdem natürlich polarisierend sind. Und auch da müssen wir anfangen, den Menschen wirklich wieder Antworten auf die Probleme vor Ort zu geben und nicht gefangen in einer Debatte um Migration zu sein. Vor allen Dingen bei Themen, die einfach keine Lösung geben. Ne? Also ich hatte es ja eben auch nochmal gesagt mit, dann wird gefordert, dass kein Mensch mehr aus Syrien oder aus Afghanistan hier einreisen darf. Und damit werden Geflüchtete einfach mit Islamismus gleichgesetzt. Ne? Also es ist super, also kritisch natürlich, schwierig das zu sagen, aber es wird einfach über einen Kamm geschert und demokratische Parteien müssen wieder differenzieren. Und ich glaube, wir waren immer sehr gut darin, aber wir waren nicht laut genug und nicht laut genug gegenüber den anderen Parteien, die mittlerweile eben teilweise auch nicht mehr differenzieren bei solchen Fragen.
Wart ihr denn überrascht über die Ergebnisse?
Überrascht will ich tatsächlich nicht sagen. Also ich hatte schon ein schlechtes Bauchgefühl, aber es hat sich schon so wie ein schlechter Traum angefühlt, würde ich sagen, als ich es gesehen habe. Also die Hoffnung hatte man schon noch, dass das funktioniert und dass man nicht an der 5%-Hürde scheitert.
Ja, und auch die Stärke der AfD war ja den Umfragen entsprechend. Also leider haben die Umfragen da recht behalten. Und gleichzeitig interessiert es dann offenbar oder interessiert es die WählerInnen nicht, dann zu sagen, oh, die AfD darf nicht so stark werden, ganz im Gegenteil. Ja, also von daher nicht überrascht.
Kim, du hattest es eben schon angesprochen. Ich habe nur aufgeschrieben, was geht bei Friedrich Merz im Moment? Also seit wann ist die CDU so?
Ich will vielleicht noch einen Punkt sagen, der wichtig ist, weil ja die Frage auch ist, was passiert denn jetzt in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg? Mhm. Und wir erleben das, ich habe heute irgendwie 2 Stunden vor YouTube schon gesessen, wir erleben das gerade, wie die AfD ihre erworbene Macht dazu nutzt, rechtswidrig im Parlament quasi die Regeln zu ändern. Der Alterspräsident in Thüringen ist ein AfD-Mensch und der hat rechtswidrig, offensichtlich rechtswidrig gehandelt, damit er durchsetzt, dass ein Landtagspräsident der AfD gewählt wird. Und daran sehen wir, wie schwierig das auch für die demokratischen Parteien unter den jetzigen Voraussetzungen wird. Und wenn wir gleichzeitig, und das finde ich eigentlich auch einfach wichtig, wenn wir gleichzeitig, das hatte ich auch ein bisschen vorhergesehen, sehen, dass 4 Tage nach der Brandenburg-Wahl die BSW sagt, naja, wir müssen überlegen, wie wir mit der AfD umgehen. Wir können vielleicht doch dem einen oder anderen Antrag der AfD zustimmen. Das sagt die stellvertretende Bundesvorsitzende des BSW. Und in Brandenburg ist die einzige mögliche Koalition der SPD mit der BSW gegen die AfD. Ja, und dann will man mit einer BSW zusammenarbeiten, die offen sagt, naja, die AfD ist nicht so schlimm. Katastrophe.
Mehrheitsfindung, also schwierig. Ja. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Okay, aber zurück zu Friedrich Merz.
Entschuldigung.
Nee, war ja wichtig gewesen. Warum, also er will jetzt Kanzler werden, endlich.
Ich sehe endlich oder leider.
Endlich,
ja. Ja, endlich für ihn.
Für ihn.
Die Chance bekommen.
Gut, lange hätte er auch nicht mehr, glaube ich. Ist ja schon 70, oder?
Für mich wäre da ein Aussitzen ganz gut gewesen, glaube ich, an der Stelle für meine Nerven. Obwohl die Alternative Söder nicht besser gewesen wäre. Also da weiß man auch nicht, was man will, wüst will man. Also ich glaube tatsächlich, was heißt will man für die Konservativen? Ich glaube, dass konservative Menschen in diesem Land was Besseres verdient haben als Friedrich Merz und Söder. Ich glaube, dass beide sich besser täten, wenn sie mehr auf Wissenschaft und mehr sachliche Debatten führen würden, als die ganze Zeit populistische Sachen zu sagen.
Ja, vielleicht auch, weil man daran sieht, wenn man die Narrative der Rechten bedient, dann haben davon Wahlerfolge die Rechten, also die Rechtsextremen. Das heißt, die CDU macht damit die Rechtsextremen noch mal stärker. Und das ist offensichtlich auch der Plan gewesen von Friedrich Merz oder zumindest begegnet er dem nicht, weil das ist auch wissenschaftlich bekannt. Also es ist nicht so, dass das nur eine Logik ist, sondern es ist auch wissenschaftlich bekannt. Und wir haben davon ehrlich gesagt auch mal profitiert, nämlich Anfang 2020, als wir so stark wurden, weil alle anderen gesagt haben, Klimaschutz ist wirklich wichtig und wir dann die Stimmen bekommen haben. Das heißt, das ist eine logische Folge. Man wählt das Original und das Original des Populismus von Friedrich Merz ist die AfD.
Wenn wir schon bei der Bundespolitik quasi angekommen sind, was wünscht ihr euch denn von der Bundespolitik Richtung Demokratie und Antifaschismus?
Also, gute Frage. Also ich glaube zum einen das, was ich gesagt habe, wenn man jetzt die Bundespolitik insgesamt anspricht, nochmal ein überparteilicher Beschluss, auch Dinge, gerade wo man gemerkt hat, die der AfD in die Karten spielen, zum Beispiel halt, wenn man Migration populistisch bespricht, es gibt auf jeden Fall Wege, wie man das ganze Thema differenzierter hätte besprechen können und besprechen kann, und das Thema wird uns ja auch im nächsten Jahr noch erhalten bleiben. Ich glaube, das ist echt so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, wir müssen uns jetzt wieder an einen Tisch setzen und wir müssen das Ergebnis haben, dass wir nicht mit unseren Debatten mehr Unsicherheiten schaffen, die Menschen in rechte Ideologien treiben irgendwie.
Ja, und dann habe ich noch zwei Ergänzungen. Das eine ist natürlich das Handeln der Ampel im Bund, nicht im Land. Wir sind die gute Ampel im Land. Aber im Bund ist natürlich nicht zielführend für das Vertrauen der BürgerInnen in einen stabilen Staat. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin. Und ob das nun das Ende der Ampel ist oder, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Luft noch sehe, ein Zusammenraufen mit einem zumindest mal führenden Bundeskanzler, ist eine Frage, die müssen die in Berlin entscheiden. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die BürgerInnen auch wieder Vertrauen fassen da rein, dass eine stabile Bundesregierung langfristige Projekte auf den Weg setzt. Und ein langfristiges Projekt, was wir Grünen unbedingt haben wollen, ist das Demokratiefördergesetz. Das Demokratiefördergesetz führt dazu, dass Projekte zurzeit, die zurzeit gegen Rechtsextremismus beispielsweise finanziert werden, die werden zurzeit nur temporär finanziert. Das sind alles befristete Stellen, die dort für 3-4 Jahre nur existieren. Das sind nur Planmittel. Und das Demokratiefördergesetz möchte gerne, dass das langfristige Projekte sind, mit einer langfristigen Finanzierung, mit einer stabilen Finanzierung, sodass diese Projektsteuerung auch viel besser und viel nachhaltiger geschehen kann. Das ist beispielsweise ein total gutes grünes Projekt, liegt aber leider zurzeit irgendwo in der Ampelregierung rum und wird nicht zu Ende bearbeitet, und das ist natürlich auch ein Drama. Also es gibt viele gute Projekte in der Ampel, die noch gemacht werden könnten, wenn sie denn willens wären.
Aber du hast nochmal einen super wichtigen Punkt auch angesprochen, nämlich generell Finanzierung. Und das ist natürlich auch was, es muss auch mehr Mittel geben für Vereine, für NGOs, für Initiativen, die sich für unsere Demokratie, für unsere Werte auch einsetzen, ne? Und ich glaube, das ist wirklich was, wo wir viel mehr Geld auch investieren müssen, damit das auch wirkt.
Jetzt ist nicht die Zeit, die Haushaltsmittel dafür zu streichen.
Absolut ja. nicht. Aber ja. da haben tatsächlich die Proteste der Jugendbewegungen und der Jugendinitiativen dazu geführt, dass Haushaltsmittel aus dem Bundeshaushalt, die quasi schon raus waren, wieder reingenommen wurden. Ich will noch einen Punkt sagen, weil ich glaube, Beteiligung ist einfach, vielleicht kommt das gleich noch in der Frage. Ich warte noch mal
kurz. Okay, ihr habt eben die in Berlin da oben angesprochen. Wie bewertet ihr den Rücktritt unserer Parteispitze?
Also ich muss sagen, ich habe wirklich größten Respekt vor dieser Entscheidung, weil ich glaube, dass es zeigt, dass wir Grüne schon immer bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Und das sind natürlich auch Entscheidungen, die menschlich sehr, sehr viel Respekt zollen, weil Ricarda und Omid und der gesamte Bundesvorstand, die hatten wirklich Zeiten, die nicht einfach waren. Und gleichzeitig geben die unserer Partei jetzt auch die Chance, dieses grünen Bashing, dieses Framing, was wir in der letzten Zeit einfach hatten, zu verlassen und uns neu aufzustellen. Deswegen glaube ich, ist es für unsere Partei ein ganz, ganz großer Dienst, die dieser Vorstand wirklich damit gemacht haben, ja.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, was man nochmal sagen muss, ist, was niemandem klar ist, ist, wie viel Arbeit so ein Bundesvorstandsarbeit ist. Die sind 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr unterwegs. Die haben keine Freizeit, die haben kaum Urlaub und haben ganz, ganz viel tolle Sachen gemacht, sowohl Ricarda Lang als auch Omid Nuripur. Nicht alles richtig, aber wer macht schon alles richtig? Ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr, sehr respektabler Schritt für uns auch als Grüne, uns neu aufzustellen, aber auch zu sagen an sich, so richtige Fehler haben wir nicht begangen, aber wir brauchen einen Neuanfang. Wir müssen uns verändern, wenn wir auch WählerInnenpotenzial wieder zurückgewinnen wollen, was wir wirklich auch stark verloren haben. Und deswegen großen Respekt vor dieser Entscheidung.
Wissen wir schon, wie es weitergeht?
Wir wissen, dass bei der nächsten BDK im November ein neuer Bundesvorstand gewählt wird. Und ich freue mich tatsächlich auch auf diese BDK. Ich freue mich, weil das so ein Anstoß, hoffentlich auch einfach wieder so ein positiver Anstoß. Und ich glaube, das hat in der letzten Zeit generell gefehlt, wieder Hoffnung darauf zu geben, dass es bessere Möglichkeiten gibt. Und ich hoffe, dass wir so in den Wahlkampf auch starten werden.
Ja, das hoffe ich auch. Es kursieren natürlich schon Namen, die verändern sich jeden Tag. Es sind ein paar ganz tolle dabei, ein paar, die ich nicht kenne. Also von daher bin ich sehr gespannt. Und das wird jetzt auch noch eine wilde Zeit, glaube ich, bis zur BDK, die im November, Mitte November ist. Das ist unser Bundesparteitag, mal sehen.
So, und jetzt kommen wir zum Schluss tatsächlich und zu dem, Bernie, was du schon eben aufgreifen wolltest. Habt ihr noch einen Appell für unsere HörerInnen und vielleicht auch für die Demokratie?
Ja, vielleicht einfach nur seid laut, engagiert euch und es ist wirklich im Moment wichtiger denn je.
Ja, also ich habe heute diskutiert mit dem Landesjugendbeirat auf dem Demokratiekongress in Ingelheim. Und daran habe ich ich habe gemerkt an diesen Jugendlichen, wie wichtig denen diese Arbeit ist und wie wichtig denen die Beteiligung ist. Und wir müssen dazu kommen, dass die Menschen fühlen, dass sie beteiligt werden, dass sie eine Stimme haben und das auch wieder wollen. Und da machen wir gerade große Schritte. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die Aufforderung an alle zu sagen, komm, ich beteilige mich, und an uns selber zu sagen, wir hören auch alle mal an. Wir nehmen auch alle mit und zeigen denen auch mal, wie Politik geht. Und dann bleiben sie hoffentlich irgendwo auch in demokratischen Parteien oder Institutionen oder in NGOs hängen, die sich für die Demokratie einsetzen.
Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart und uns ja Input gegeben habt zu dem Thema. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Ja, tschüss.